SRF 1.
Bei Patienten mit Querschnittslähmungen werden Laufroboter eingesetzt. Ein anderer Roboter hilft dem Pflegepersonal beim Umbetten einer Patientin. Oder es gibt, deutlich umstrittener, die Kuschelrobbe Paro, die Streicheleinheiten mit Schnurren und freundlichem Augenaufschlag quittiert. So könnte die Gesundheitsversorgung im Zeitalter der Automaten und Roboter aussehen. Doch wo liegen die Grenzen? Antworten gibt RoboCare, die Studie von TH Swiss, dem Zentrum für Technologiefolgenabschätzung. Die Leiterin der Studie, Heidrun Becker, ist nun Gast von Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Heidrun Becker, Sie sind Professorin für Ergotherapie. Beginnen wir also in der Praxis, in der Ergotherapie, auf dem Laufband. Da gibt es einen Laufroboter, der zum Einsatz kommen kann. Was macht er?
Ja, der hilft Patienten, die zum Beispiel durch einen Schlaganfall oder durch einen Unfall ihre Gehfähigkeit verloren haben, das Laufen wieder zu erlernen oder zu trainieren. Das heißt, er nimmt dem Personen Gewicht ab. Sie sind auf einem Laufband und in dieses Gerät hineingebracht und dort gut gehalten und können dann die Bewegung wieder üben. Das gibt eine größere Intensität, als wenn sie nur in der Physiotherapie auf dem in dem Therapieraum üben könnten. Sie erhöhen dadurch ihre Therapieintensität und Frequenz.
Das ist dieser Lokomat, heißt
er? Ja, das ist der Lokomat von der Firma Hokoma.
Und der ist eigentlich rein unterstützend, den Ergotherapeuten braucht es im selben Maß wie bis anhin, oder ändert sich da was?
Ja, also Ergotherapeuten und Physiotherapeuten braucht man weiterhin, da die Geräte, nehmen wir auch zum Beispiel mal den Armeo, heißt das Gerät für den Arm, für Greiffunktionen des Armes, noch nicht so flexibel sind, dass man alle Funktionen, die man üben muss, mit dem Gerät üben könnte. Also der Einsatz ist noch begrenzt. Aber das, was man tun kann, ist, die Intensität zu erhöhen. Die Geräte haben natürlich auch nicht die Sensibilität eines Therapeuten. Sie spüren nicht, wo braucht jemand Unterstützung, wo muss man Unterstützung wieder wegnehmen. Das muss alles der Therapeut entscheiden und das Gerät entsprechend einstellen.
Aber dieser Armeo, also dieser Handschuh mit Sensoren, wenn ich das richtig verstanden habe, der übt mit jetzt beispielsweise Patienten, die einen Schlaganfall hatten, und der übt dann sehr effizient.
Ja, über die Effizienz ist man sich noch nicht ganz einig. Es gibt Studien, die zeigen, dass zum Beispiel der Lokomat beim Gehen durchaus sinnvoll ist und da die Ausdauer verbessern kann. Dass aber gerade die Geräte für das Greifen, was sehr hochkomplex ist, nicht unbedingt sehr viel bessere Ergebnisse bringt, als wenn man rein ergotherapeutisch oder physiotherapeutisch ohne das Gerät üben würde. Da fehlt sicher auch noch einiges an Studien, um das genauer zu erhärten. Was man sehr genau weiß, ist, das haben mehrere Studien gezeigt, dass der Transfer in den Alltag, also ich kann vielleicht das Öffnen und Schließen der Hand üben, ich kann meine Kraft vielleicht mit Hilfe des Armeos steigern, aber wie ich mir meine Schuhe zubinde und wie ich es schaffe, meine Hose anzuziehen und die Jacke und die Haare zu kämmen, das sind alles Dinge, wo man sehr flexibel sein muss, wo man sich anpassen muss im Alltag, und das kann das Gerät dann wiederum nicht unterstützen.
Das ist ja diese erste Kategorie von Geräten, die Sie in der Studie auch untersucht oder genauer betrachtet haben, Vor- und Nachteile. Das sind diese eben Hilfsmittel fürs Training. Ich glaube, die sind weitgehend unbestritten.
Ja, die sind gut akzeptiert. Die sind seit einigen Jahren auf dem Markt. Es gibt sicher auch da Therapeuten, die eher skeptisch sind, weil sie sagen, die Geräte sind sehr teuer, sie brauchen sehr viel Wartung und Aufmerksamkeit. Und der Effekt ist noch nicht eindeutig genug nachgewiesen. Also wir fordern auch da eigentlich noch weiterhin Studien und eine Weiterentwicklung der Geräte, sodass sie auch differenzierter eingesetzt werden können. Aber sie sind eigentlich gut akzeptiert. Ich würde sagen, fast jede Reha-Klinik, die was auf sich hält, hat heute diese Geräte.
Darf ich es vielleicht vergleichen so mit dem Staubsauger, der auch schon durch diverse Stuben, oder dem Rasenmäher, der als Roboter funktioniert, etwa so?
Ja, das könnte man sicher vergleichen, ja.
Gehen wir, Heidrun Becker, zur zweiten Kategorie, die Sie definiert haben. Da wird es schon ein bisschen problematischer, wie da der Roboter zum Einsatz kommt. Das ist Kategorie Telepräsenz bzw. eben Assistenz. Bleiben wir zuerst bei der Telepräsenz. Da ist der Patient via Computerbildschirm, wenn ich das richtig verstanden habe, mit einem Arzt beispielsweise verbunden und wird dann von dem angeleitet oder gepflegt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das sind verschiedene Einsatzmöglichkeiten, die Sie genannt haben. Der Arzt benutzt häufig die Telepräsenz zur Diagnostik. In den USA wird es bereits eingesetzt, da man dort einen Facharztmangel hat, gerade in ländlichen Gebieten. Man kann sich das so vorstellen, dass der Hausarzt oder ein anderer Arzt in einem Spital über die Telepräsenz mit einem Spezialisten verbunden ist und die gemeinsam die Diagnostik durchführen und dann auch Behandlungsmethoden abgesprochen werden.
So der Spezialist aus der Ferne?
Der Spezialist aus der Ferne, genau.
Herzschlag, Blutdruck oder Insulinspiegel zu messen, das ist da kein Problem? Das wird dann direkt übermittelt?
Ja, das können die Geräte bereits machen. Ja.
Können Sie noch mehr?
Ja, es gibt auch Geräte, die schon dazu in der Lage sind, auch Bewegungsreize oder Berührungsreize zu übermitteln. Das kann man zum Beispiel in der Telerehabilitation zukünftig anwenden. Das bedeutet, dass der Physiotherapeut oder Ergotherapeut via Telepräsenz mit einem Patienten, der zu Hause an seinem PC sitzt, verbunden ist. Der Patient hat auch wieder diesen Handschuh, den er sich überzieht. Und der Therapeut ist dazu in der Lage, über ebenfalls einen Handschuh Berührung zu vermitteln, zum Beispiel die Bewegung zu führen, die der Patient ausführen möchte, oder den Druck, einen bestimmten Druck oder Kraft zu übermitteln, also mehr als nur ein reines visuelles Miteinander.
Das heißt also, es ist mehr als jetzt einfach über den Computer zu telefonieren und irgendwelche Ratschläge auszutauschen oder eben was abzufragen. Routine Arztbesuche oder auch Routine Therapiebesuche wären so nicht mehr nötig.
Nein, das kann man nicht sagen. Es gibt auch sehr klare Vorschriften, heute ja schon über den Einsatz von Telemedizin. Sie darf einen Besuch eines Arztes, Therapeuten oder einer Pflegekraft nicht ersetzen, sondern lediglich ergänzen. Und man hat eine
Aber da sind die Grenzen sicher fließend. Ich meine,
die Grenzen sind fließend, aber die Verantwortung liegt ganz klar beim Arzt bzw. Therapeuten oder Pflegekraft. Das heißt, wenn man versäumt, den Hausbesuch zu machen, ist man für die Folgen verantwortlich. Das sollte doch eine gewisse Vorsicht bewirken. In USA hat man Erfahrungen mit der Telemedizin gemacht. Dann ist es natürlich so, dass wesentlich mehr Patienten versorgt werden können. Eine Schwester kann 8-mal so viele Patienten versorgen, wenn sie Telemedizin anstelle von Hausbesuchen einsetzt. Gleichzeitig wird es aber in der Realität sehr wenig gemacht. Das hat verschiedene Gründe. Einmal ist die Finanzierung nicht besonders gut, aber vor allen Dingen die Attraktivität des Berufes sinkt. Das sind keine begehrten Arbeitsstellen, kann man sich vorstellen. Jemand in einem Gesundheitsberuf möchte Kontakt zu Menschen haben, er möchte in Beziehung treten.
Ah, das kommt dann mehr vom Untersuch, also vom Pflegepersonal her als vom Gepflegten.
Ja, da gibt's leider keine Studien. Man müsste natürlich unbedingt die Betroffenen, also die Gepflegten, fragen, wie sie das erleben und was ihre Wünsche sind.
Und das große Fragezeichen da ist der Datenmissbrauch. Dass diese Daten zu streng sind, dass zu viel Wissen über eine Person zusammenkommt.
Ja, bei der Telepräsenz in der Medizin müsste das normalerweise noch geregelt sein. Das sollte eigentlich durch den Datenschutz und die Schweigepflicht abgedeckt werden. Da sollte eine Sorgfaltspflicht der Nutzer ganz deutlich klar sein. Kritischer sieht man das bei den Geräten, die jetzt zu anderen Zwecken eingesetzt werden. Nehmen wir zum Beispiel ein Servicegerät, das etwas transportiert und fährt durch ein Spital oder ein sich selbst navigierender Rollstuhl irgendwo draußen auf der Straße. Diese Geräte zeichnen permanent ihre Umwelt auf, möglicherweise zum Teil auch mit Ton. Das heißt, man hat sehr viel Informationen über das Umfeld, über Personen, die zufällig anwesend sind, über Besucher in einem Krankenhaus, über Passanten.
Das ist so diese Google-Problematik,
genau, die da mit reinkommt. Genau, das ist die Google-View-Problematik, die man da hat und wo man natürlich auch da sehr gut darauf achten muss, wie mit diesen Daten umgegangen wird.
Und bis jetzt, Heidrun Becker, reden wir immer von Robotern und Apparaten und Computern, die es schon gibt, die im Einsatz sind.
Teils, teils. Der navigierende Rollstuhl wäre technisch machbar. Es gibt verschiedene Modelle dieser Art. Er ist bislang noch, so meines Wissens, noch nicht zugelassen worden. In Deutschland gab es einen Versuch. Dann hat man das aus Sicherheitsgründen abgelehnt, weil das Gerät ja autonom navigiert und die Person, die ihn nutzt, nicht sicherstellen konnte, dass sie selbst den Nothalt auslösen kann.
Ah, das ist eine Problematik, wie sie beim Autofahren ohne selber zu fahren dann auch wieder auftaucht, möglicherweise richtig, sehr bald einmal.
Ja, das heißt, das sind Dinge, die sind in der Diskussion. Was soll zugelassen werden, unter welchen Bedingungen und wer übernimmt welche Haftung im Schadensfall?
In dieser zweiten Kategorie, um mit diesen drei Kategorien das mal durchzugehen, noch sind ja auch die Assistenzroboter. Da habe ich ein Beispiel gelesen, dass im Kantonsspital Baden beispielsweise die Essenscontainer von einem solchen Assistenzroboter verteilt werden, also aus der Küche auf die Station oder auch umgekehrt die schmutzige Wäsche von der Station in die Wäscherei gelangt. Da ist man auch schon dran, da sind Roboter im Einsatz.
Mhm. Die sind schon seit einiger Zeit im Einsatz. Das sind sogenannte fahrerlose Transportsysteme. Die gab es bereits längere Zeit, zum Beispiel in Lagern und Kellern waren die unterwegs. Jetzt dürfen sie inzwischen auch auf die Stationen, weil sie sicherer geworden sind, flexibler geworden sind. Die bieten sicherlich ein großes Potenzial an Unterstützung. Man muss sich vorstellen, sie bringen auch, das hat mir jemand als Vorteil genannt, zu Unzeiten einmal das Essen. Wenn jemand nach einer Operation aufwacht zum Beispiel, können sie das bringen. Oder wenn etwas außerplanmäßig notwendig ist an Material, sind die relativ schnell dann
zur Stelle. Aber die dürfen nur, die liefern nur bis in die Station, also bis in die Etage des Krankenhauses, auf die Krankenstation, aber ans Bett beispielsweise gehen die nicht, damit wir das klar haben.
Nein, man muss sich das optisch vorstellen wie eine Kiste auf Rädern. Das heißt, das ist gar kein Gerät, das dazu in der Lage wäre, mit irgendeinem Menschen Kontakt aufzunehmen.
Aber sonst wäre es natürlich der Traum von Spitalmanagern, einen Roboter zu haben oder kaufen zu können, der das Essen auch ans Bett bringen kann. Das Tablett ausliefert, allzu schwierig, stellt man sich das ja nicht vor.
Ja, da ist dann doch die Realität schwieriger vielleicht, als wir das vermuten. Für Roboter ist es eine riesige Herausforderung, in unserer komplexen Umwelt sich zurechtzufinden und zu agieren. Roboter sind zurzeit noch nicht so flexibel und autonom, dass sie sich an ständig wechselnde Situationen anpassen können. Man muss sich vorstellen, eine Station auf einem Krankenhaus, da sind sehr viele Menschen auf den Fluren unterwegs, nicht nur Patienten, Besucher, Kinder, also sehr viel in Anführungszeichen durcheinander, dass einen Roboter sicher überfordern würde. Da wird es noch sehr lange dauern, bis eine technische Möglichkeit vorhanden sein wird.
Und das beruhigt Sie fast, weil Sie dann die Frage nicht entscheiden müssen, ob das erlaubt ist?
Ja, das wäre die zweite Frage. Für wen sollte das erlaubt sein? Das heißt, für welche Patienten? Man kann sich sicher vorstellen, dass es Patienten gibt, für die es unproblematisch wäre, ihr Tablett mit Essen von einem Roboter auf den Tisch gestellt zu bekommen. Aber es gibt sicher andere Patienten, die brauchen Zuwendung, die brauchen Ansprache. Da muss sich jemand daneben setzen, muss ihnen möglicherweise das Essen reichen. Das kann man sich nicht vorstellen, dass das ein Roboter übernimmt.
Da haben Sie aber jetzt in dieser Studie keine, wie soll ich sagen, klare Linie gezogen, das ist noch erlaubt und das dann nicht mehr erlaubt oder in Zukunft, wenn das möglich ist. Da so genau haben Sie es dann nicht festgelegt. Also beispielsweise, ob jetzt ein Roboter die Haare eines Patienten waschen darf oder eben nicht, da haben Sie nicht danach geforscht.
Nein, wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass die Geräte sehr unterschiedlich sind, dass man gar keine pauschalen Urteile fällen kann und dass vor allen Dingen aber ja die Menschen und die Situationen, in denen Technik angewendet werden soll, sehr speziell und verschieden und individuell sind. Was es aber natürlich gibt, sind Werte, an denen wir uns orientieren in der Gesundheitsversorgung. Diese Werte müssen auch angewandt werden in diesen Situationen.
Also, aber beim Haarewaschen eines Roboters beispielsweise wäre das der Fall?
Da könnte das der Fall sein. Wir hatten zum Beispiel ein Video gezeigt in einer unserer Fokusgruppen, wo wir Nutzer oder potenzielle Nutzer befragt haben. Und da gab es zum Beispiel von Patientenvertreterin auch eine Begeisterung für die Haarwaschmaschine, weil sie sagt, dann kann ich wenigstens selbst bestimmen, wenn ich im Spital bin, wie oft möchte ich die Haare gewaschen bekommen. Ich kann die Maschine individuell auf mich einstellen. Die Maschine speichert das und es wird immer so sein, wie ich es mir wünsche. Gleichzeitig wird es natürlich auch Personen geben, die das ablehnen, die das eher bedrohlich finden. Und man muss die Wahlfreiheit lassen, man muss entscheiden können, möchte ich die Maschine heute, die mir die Haare wäscht, damit ich einmal öfter die Haare gewaschen bekomme, oder möchte ich die Situation im Kontakt sein mit einem Friseur oder mit einer Pflegekraft, damit auch möglicherweise eine Begegnung, ein Gespräch angebahnt werden kann.
Kommen wir zum heikelsten Punkt, zu dem Roboter, der am umstrittensten ist, das ist diese Kuschelrobbe Paro. Die gibt's bereits, die ist auch in der Schweiz in einem oder zwei Heimen, haben Sie mir gesagt, im Einsatz. Sie haben die auch schon in der Hand gehabt. Wie fühlt sich die an, diese Kuschelrobbe?
Ja, das ist natürlich wie ein Plüschtier, weich, angenehm anzufassen, ja. man kann sich das einfach vorstellen wie ein etwas größeres Spielzeug.
Und was ist denn der Roboterteil daran?
Der Roboterteil daran ist, dass es eben auf Geräusche, auf Sprache reagiert, dass es die Augen bewegen kann, den Kopf bewegen kann, dass es auch auf Temperatur und Berührung reagiert und dann zum Beispiel sich hinwendet zu der Person, dass es ein, ja, wie eine Art Schnurren
Also so ein wohliges Schnurren der Robbe.
Ja, sendet also so wie eine, ähnliches wie eine Katze so, ja.
Und wie haben Sie das erlebt? Also ich meine, wie war das?
Also das habe ich jetzt, muss ich sagen, selbst gar nicht erfahren, sondern ich kenne es eigentlich nur durch Berichte. Ja.
Aber die reagiert? Und für wen ist denn die vor allem gedacht?
Also man hat sie entwickelt in Japan für ältere Menschen in Altenheimen, sozusagen als Unterhaltungsangebot. Und sie wird eingesetzt in meistens als Gruppenangebot, das heißt, man versammelt mehrere Bewohnerinnen oder Bewohner und bietet ihnen die Robbe an. Es sind immer Therapeutinnen oder Pflegekräfte dabei. Und man hat festgestellt, was ausgelöst wird, ist einfach ein Gespräch über das Gerät. Also die Personen tauschen sich miteinander aus. Sie sind erstaunt über das, was eben da passiert. Sie geben das Gerät weiter, sie sprechen drüber. Und es scheint auch eine beruhigende Wirkung zu haben.
Aber gut, ich meine, man kann ja nicht wochenlang oder monatelang übers Gerät reden.
Ja, das ist auch das, was wir bemängelt haben, dass man eigentlich keine Langzeitstudien hat. Wie ist das mit dem Interesse nach 6 oder nach 12 Monaten? Also ist das etwas, was immer mal wieder Interesse weckt oder erlischt das nach kurzer Zeit wieder?
Aber das heißt, diese Kuschelrobbe hat nicht die Funktion, dass das jetzt, wie soll ich sagen, der kommende Roboter ist, der im Pflegebereich bei Demenzkranken ja vor allem viel eingesetzt wird. Das würden Sie nicht so einschätzen?
Das kann ich mir nicht vorstellen, denn dazu hat die einfach doch zu wenig Möglichkeiten. Es ist sicher etwas, was man sowieso schon einsetzt, sind bereits Plüschtiere oder Puppen. Also man gibt das häufig bereits älteren Menschen. Das wird auch schon diskutiert, ob das ethisch vertretbar ist. Angehörige finden es nicht immer angenehm, wenn sie ihre Eltern besuchen und finden sie mit einem Plüschtier spielend vor. Also das weckt schon unangenehme Gefühle. Man fragt sich, ist nicht die Würde verletzt der Person?
Auch schon beim Plüschtier?
Schon beim Plüschtier.
Dann ist das bei der
Und das wird natürlich verschärft.
Kuschelrobbe verschärft.
Ja.
Also da denken Sie, gibt es große Akzeptanzprobleme?
Es gibt zumindest eine große Diskussion. Wir hören natürlich auch aus den Altenheimen, dass sie sagen, wir haben auch positive Erfahrungen. So kann das eben auch mit den Plüschtieren ohne Roboterfunktion sein. Bei manchen Personen wirkt es einfach beruhigend und angenehm und die haben die gerne bei sich. Andere lehnen das ab. Also auch da wieder muss man individuell schauen. Das Problem ist eben, dass häufig die Demenzkranken ja für sich selbst nicht mehr entscheiden können. Und bei nicht einwilligungs- oder nicht äußerungsfähigen Personen ist eben immer die Thematik, wer soll jetzt entscheiden, ob das eingesetzt werden soll oder nicht.
Eben, das ist dann die Entscheidfreiheit nicht mehr gegeben, dann wird es noch schwieriger. Ein großer Vorteil jetzt all dieser Geräte oder also in unterschiedlichem Grad ist ja, dass die diese Roboter ermöglichen, schon aktuell, möglicherweise in Zukunft, dass man länger zu Hause bleiben kann. Das wäre dann ein großer Vorteil.
Das wäre ein großer Vorteil. Das betrifft natürlich vor allen Dingen die Hilfsmittel, die mir vielleicht mehr Mobilität wiedergeben können, dass ich vielleicht mit einem bestimmten Rollator, der mehr Funktionen hat, als das bisher üblich ist, wieder flexibler bin auf der Straße, dass ich mich in meiner Wohnung besser bewegen kann, dass ich vielleicht über Telepräsenz Kontakt halten kann zur Familie, zu Freunden. Also das wäre ein Zusatzgewinn, den man hat. Natürlich die Service-Robotik kann man sich vorstellen, die mir das Haus sauber macht. Im Moment sind ja die Staubsaugerroboter noch nicht so ganz befriedigend. Also da kann man sich schon noch vorstellen, dass da einiges an Erleichterung da sein kann.
Aber so an die, um jetzt ein bisschen zusammenfassend, ist ja diese Roboterstudie auch, hat auch die Kostenfrage gestellt. Also kann man, ein ganz wichtiger Punkt, kann man Kosten sparen? Kann man damit zusammengehend auch den Pflegenotstand, dass es zu wenig Pflegerinnen, zu wenig Pfleger gibt und immer weniger, also immer der Notstand immer größer wird in den nächsten Jahren? Sie haben ja bis 2025 mal angeschaut. Was denken Sie, kann man bis dann Kosten sparen mit Robotern?
Ja, wir sehen das kritisch und auch die Experten, die wir befragt haben, waren der Meinung, dass es auch möglich ist, dass es zu einer Kostensteigerung kommt, da die Geräte, die zurzeit in der Entwicklung sind, meistens sehr teuer sind. Sie natürlich auch wieder Personal benötigen, das sie funktionsfähig erhält oder immer wieder anpasst an neue Funktionen. Auf der anderen Seite stellt man sich zurzeit noch nicht vor, dass dadurch Pflegekräfte gespart werden können.
Das heißt, das große Versprechen werden diese Roboter möglicherweise in Bezug auf Sparen, in Bezug auf Pflege ersetzen, nicht einlösen können.
Nein, also da muss man sehen, die Ersetzbarkeit hat Michael Decker, das ist der Professor am Institut für Technologiefolgenabschätzung in Karlsruhe, mal untersucht. Und er unterscheidet vier Formen, die finde ich immer sehr wichtig und hilfreich. Das eine ist die technische Seite. Also kann ein Gerät überhaupt so viel, dass es einen Menschen ersetzen kann? So weit sind wir im Moment noch gar nicht. Also davon sind wir sehr weit entfernt.
Also diese menschenähnliche Computer, ja, der dann alles kann, ja, von das sind wir noch weit weg.
Das ist noch sehr weit in Science Fiction. Der zweite Punkt ist die ökonomische Ersetzbarkeit. Also ist das tatsächlich rentabler. Es gibt bisher wenig Studien dazu, weil man ja noch wenig Praxiserfahrung hat. Was zum Beispiel Reinigungsroboter angeht, ist es so, dass der Mensch im Spital immer noch günstiger ist als die Maschine. Auf einem Flughafen ist der Roboter günstiger, weil er hat diese großen, langen Flächen. Er ist lang genug und häufig genug im Einsatz, um rentabel zu werden.
Jetzt müssen wir den dritten und den vierten Punkt auch noch machen.
Genau, der dritte Punkt ist die rechtliche Seite. Das heißt, muss natürlich gesichert sein, dass Haftungsfragen, Datenschutz, die wir ja schon mal angesprochen haben, geklärt sind. Auch die Sicherheit muss natürlich gewährleistet sein. Und der vierte Punkt ist die Ethik. Also ist denn der Zweck, wofür der Roboter eingesetzt wird, überhaupt ethisch sinnvoll und gerechtfertigt?
In Japan ist man ja mit all diesen Robotern schon ein bisschen weiter. Sie sind auch akzeptierter, weil der Shinto-Glauben das eher erlaubt, mit Gegenständen auch Kontakt zu haben. Wie weit ist man denn in Japan? Oder zeichnen wir jetzt da ein Bild, dass man noch gar nicht absehen kann?
Ja, das wird jetzt spannend werden in den nächsten Jahren in Japan, denn dort hat man sich entschieden, die Anwendung von Robotik in der Gesundheitsversorgung stark zu subventionieren. Man hat in den vergangenen Jahren sehr viel in die Entwicklung hineingesteckt, unter anderem auch mit der Motivation, ein zweites Standbein zur Automobilindustrie zu haben. Und setzt man sehr stark auf Robotik, gerade Firmen wie Toyota.
Und auch, weil natürlich sehr viele... Japan ist sehr noch überalterter als die Schweiz. Es fehlt auch am Pflegepersonal. Da ist man ein bisschen weiter, aber auch nicht noch nicht so sehr.
Nein,
viel
noch,
weiter.
Noch nicht wirklich. Also man geht jetzt den Schritt, man möchte das verstärkt einsetzen. Und ich denke, dass wir in den nächsten Jahren dann auch mit Ergebnissen rechnen können. Was sicherlich nochmal interessant sein wird, ist, dass die Japaner ja normalerweise, wie Sie schon angedeutet haben, der Technik ganz anders gegenüberstehen und die Akzeptanz da ist. Und man dann auch nochmal sehen kann, wie wirkt sich das tatsächlich aus?
Ihr Fazit aus der Studie für die Schweiz, aber hohe Erwartungen, aber skeptische Einschätzung.
Ja, es gibt sehr viel kritische Stimmen, es gibt sehr viel Kritisches zu bedenken. Wir sehen Handlungsbedarf für die Politik, vor allen Dingen in den Bereichen Recht und Ethik. Und denken aber, es ist sehr wichtig, dass man das Geschehen weiter begleitet, also dass man nicht der Technik alleine die Entwicklung überlässt, sondern dass man gesellschaftliche Kräfte, politische Kräfte hinzuzieht, dass wir eine Diskussion führen darüber, welche Pflege und welche Gesundheitsversorgung wünschen wir uns, was ist uns wichtig, wo setzen wir Prioritäten, welche Alternativen haben wir noch, um eine gute Qualität zu sichern, und Technologien können nur ein Bausteinchen sein in diesem Ganzen.
Und insofern sind die Roboter auch erst am Anfang im Einsatz in der Medizin, im Gesundheitsbereich.
Ja, so ist es.
Heidrun Becker, bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Die Leiterin der Studie Robocare, der Studie über Pflege durch Roboter, Heidrun Becker, war Gast von Urs Sigrist im Tagesgespräch. Und das war's vom Rendezvous, Ihrem Politik- und Wirtschaftsmagazin. Alle Berichte, Reportagen und das Tagesgespräch finden Sie jederzeit im Internet auf srf.ch/rendezvous. Verantwortlich für diese Sendung Thomas Müller, die Nachrichten zusammengestellt hat Simon Loy. Mein Name Ivana Pribakovic.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.